Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken.
Ja, guten Morgen. Zur Folge, wenn ich jetzt nicht schon wieder einen Dreher drin habe, glaube ich 97. Morgenrunde auf dem Zinken. Wir haben es jetzt 5.30 Uhr, Licht ist schon da, Sonne ist noch nicht zu sehen, aber wird sich bald über den Horizont wagen. Das Licht ist grandios, ist ein wunderschöner Anblick. Ein leichter Morgentau liegt auf der Wiese. Der Platz sieht gerade so schön aus, unvorstellbar. Also, vorstellbar ist es vielleicht für deinen kreativen Geist, aber es ist mit meiner begrenzten Wortanzahl, mit meinem begrenzten Wortschatz einfach schwer zu beschreiben. Es ist wirklich, wirklich bewegend, wie toll es hier aussieht, muss ich sagen. Eine Augenweide. Und natürlich für uns alle, an der Augenweide kann ich euch leider wenig teilhaben lassen, ein Ohrenschmaus. Und ich werde jetzt so eine Stunde einen Schlenderspaziergang über den Platz machen und unseren Platzspezies, sage ich mal, also den besonderen BewohnerInnen dieses Platzes, guten Morgen sagen. Und besonders insofern, dass sie diese Landschaft prägen oder von der Landschaft geprägt werden, wie auch immer, wer eher ans Ei oder eher ans Huhn glaubt, nicht immer die ganze Zeit da sind. Das heißt, jetzt in dieser besonderen Frühlingszeit sich einfach erstens zeigen durch ihren Gesang und zweitens auch so präsentieren, dass sie noch nicht so lange hier sind und jetzt ins Brutgeschäft übergehen, wie im späteren Verlauf des Jahres dann halt nicht wäre. Es braucht mehr Engagement, sie wieder zu entdecken und mit ihnen gemeinsam was über die Landschaft zu lernen. So, und das erste Guten Morgen gilt diesem zarten Gesang. Ich würde es beschreiben als fein, hoch, hektisch vorgetragen, also hektisch vielleicht fast übertrieben, schnell vor, machen wir es ganz einfach, schnell vorgetragenes, sehr kurzes Ströfchen, das sich ja, mit kleinen Variationen, aber es wiederholt sich in der Struktur, in der Länge, in der Anzahl, in dem Abstand der einzelnen Strophen, wie es vorgetragen wird. Dieser Vogel sitzt sehr exponiert, gerne auf so kleinen, übrig gebliebenen Stauden vom Vorjahr, aber auch gerne auf kurzen Hecken, auf Stecken, Spaten in deiner Landschaft. Wenn der Vogel davor kommt, nutzt er auch diese Ansitzwarte, um sein rasantes, kurzes, prägnantes, schönes und auch liebliches Lied vorzutragen. Im Augenblick sitzt dieser Vogel aber auf einer unserer, wie haben wir denn eigentlich, 1, 2, 3 hier im hinteren Bereich angebauten Ansitzstangen für Turmfalke, Mäusebussard und Co., die aber auch gerne natürlich nachts von den Waldkreuzen oder Waldeulen genutzt werden und tagsüber von allen möglichen Gefiederten, dem Star, der Goldammer, manchmal sogar auch die Grauammer, der Eine Krähe setzt sich da auch gern mal hin. Mal ab und zu eine Meise, es kommt eher seltener vor, also weil die schon sehr frei stehen, die Stangen. Die sind ja extra so hingestellt, dass man gut Mäuse sehen kann von oben oder andere Kleinsäuger. Aber von diesen wirklich winzigen kleinen Vögelchen wird sie auch gerne genutzt, die Ansitzstange. Die ist relativ hoch. Was haben wir? 2, 4, 6, 8. Ich übertreibe meist. 6 Meter sein. Vielleicht sind es auch 7. Da oben sitzt dieser kleine KBV, der einen völlig irreführenden Namen hat. Eigentlich müsste dieser Vogel heißen Schwarzkäppchen. Schwarzkäppchen oder meinetwegen auch wir machen das mit Zusatz. Wir bleiben bei Schwarzkäppchen mit weißem Schal. Mit weißem Tuch, ganz vornehm. Schwarzkäppchen mit weißem Tuch. Dieses Schwarzkehlchen, dieser Trivialname, der hat mich echt verwirrt die ersten Jahre. Weil um Braunkehlchen und Schwarzkehlchen zu unterscheiden, guckt man nicht auf die Kehle. Dass das einigermaßen zutrifft, ja, die ist so ein bisschen schwarz beim Schwarzkehlchen. Aber viel markanter bei so einem kleinen Vogel auf Distanz ist der deutlich scharf abgesetzte weiße Streifen unter der schwarzen Zeichnung am Kopf. Wohingegen beim Braunkehlchen die weiße Zeichnung nicht unter dem Kopf ist, sondern über dem Auge. Also ein bisschen das weiße Augenstreif, weißes Stirntuch. Das eine heißt Schwarzkäppchen mit weißem Halsband und das andere heißt Schwarzkehlchen mit weißem Stirntuch. Das würde viel mehr Sinn machen. Ich bin jetzt ungefähr, ihr wisst ja, ich neige zur Übertreibung. Also ich sag 40 Meter, also Übertreibung heißt in dem Fall Untertreibung, weil der will natürlich näher dran sein, als man eigentlich ist. Vielleicht sind es auch 45, aber nicht viel mehr. Lauschen wir noch einmal dem schönen und markanten Gesang des Schwarzkehlchens und vielleicht gibst du dem Gesang auch eigene Worte, das Klangvolumen beschreiben, nennen wir das. Dann prägt sich die Strophe besser ein. Mache ich so eine lange Pause? Habe ich zu viel Aufmerksamkeit auf dich? Da, okay. Also, wenn wir haben so Gruppen, in die wir gerne Singvögel, die ihren Gesang vortragen, anhand ihrer Struktur kategorisieren, um die so ein bisschen besser einordnen zu können und so mal einen großen Teil nicht nachschlagen, nicht nachhören zu müssen. Also weniger Auswahl zu haben, wenn ich die Grundstruktur des Gesanges erkenne. Und bei diesem Gesang, der super schön dauerhaft exponiert oben vorgetragen ist, all das macht es überhaupt zu einem Gesang. Manchmal sind Gesänge als solche gar nicht so einfach zu erkennen. Nur anhand der Melodie oder der Strophe. Aber wenn ich erkenne, ein Vogel singt, dann kann ich mich zum Beispiel fragen, ist sein Gesang melodisch? Ist der rhythmisch? Das wären dann zwei Gruppen, die wir Melodika und Rhythmika getauft haben. Oder ist der so ein bisschen eine Mischung aus beidem? Oder besser gesagt, ist es eine kurze Melodie, eine Strophe? Jetzt sind es auch zwei Strophen, aber dieses eine Motiv, wenn er zwei Motive hat, wie zum Beispiel ein Trauerschnäpper, pickt er sich ein Motiv raus und das wird immer wieder wiederholt. vorgetragen. Mehrmals hintereinander. Viele, viele Fahnen. Dein Buch fängt bis zu 6000 Mal. Bei der Goldammer garantiert auch. Und bei Schwarzkehlchen oder Schwarzkäppchen mit weißem Halsband, es ist ein bisschen holprig, das auszusprechen. Schwarzkehlchen geht schon leicht auf den Lippen. Jetzt fliegt's ab. Trifft für meine Ohren genau das zu, weil die Kategorien sind nicht einzuordnen in richtig und falsch, in die richtige Kategorie eingeordnet, super, einsetzen. Nein, es geht eher darum, seinem Ohr entsprechend eine Kategorie sich auszuwählen und dann ganz viele andere Gesangsstrukturen und damit auch Arten nicht bestimmen zu müssen oder nicht nachhören zu müssen, rauszuschmeißen und weniger Auswahl zu haben, Ausschlussverfahren. Und für mich passt es beim Schwarzkehlchen echt gut. Und diese Gruppe haben wir früher Melo-Rhythmica genannt, also eine Mischung aus Melodica und Rhythmica. Aber das passte irgendwie auch nicht so super. Melo-Rhythmica trifft nicht wirklich so die Essenz dieser Gesangsstruktur und daher nennen wir sie jetzt Wiederholer. Weil diese Gruppe von Sängern, die wiederholen einfach ein Motiv, eine Strophe, viele, viele Male. Daher, ganz einfach, Gruppe der Wiederholer. Und das sind sie schon, die drei Gruppen. Entweder ist der Gesang melodisch, die super Amsel, die wir im Hintergrund auch hören. Hören wir sie? Zu differenzieren jetzt, aber ihr wisst, was ich meine. Mönchgrasmücke, Rotkehlchen, Amsel und viele, viele andere. Vor allem alle Grasmücken, würde ich sagen. Viele Finken auch. Bis auf den Buchfink, der immer wieder den gleichen Satz sagt. Hinter mir klingt er. Kann ich mal draufhalten? Moment. Dieses kräftige. Da, so weich klingend. Nicht ablenken lassen von der Nachtigall. Und es ist wirklich wichtig, über den Buchfink kann man gar nicht genug reden, weil immer noch viele Leute den Buchfink nicht kennen. Das war mal anders. Und da das einer der häufigsten Brutvögel in Mitteleuropa ist, ist es wichtig, diese ganz häufigen Arten zu kennen. So wie man auch eine Kiefer und eine Buche unterscheiden sollte. Um nicht immer zu sagen, so der Laubbaum da oder so. Das ist so unpersönlich. Man muss ja nun nicht jedem Baum einen Namen geben, wie bei uns Babu und so. Aber also ein Buchfink und eine Amsel und eine Kohlmeise sollte man wirklich erkennen können. Deswegen rede ich jetzt nochmal explizit über den, da war er schön, über den schwer zu hörenden Buchfink mit hinten dem kleinen Kicks. Nochmal. Ein guter Merksatz, der immer für Lacher sorgt, ist: Ich schreibe an die Regierung. Ich schreibe an die Regierung. Am Süden würde man eher sagen, so in Franken ist die höchste Dichte an Brauereien. In der Bundesrepublik würde man sagen: Ich mag 50 Bier. Mein lieber Freund Max Mönch, sehr guter Produzent von tollen Filmformaten, hat mit mir seinen ersten Buchfink-Gesang übersetzt in: Das ist mein Baum hier. Das ist mein Baum hier. Ja, früher, als es noch, als Militär noch eine größere Rolle, oh Gott, das sage ich, größere Rolle gespielt hat. Wir geben gerade so viel Geld aus in Rüstung wie noch nie in der ganzen Geschichte der Bundesrepublik. Also scheint wieder eine größere Rolle zu spielen, aber auch bei der jetzigen völlig wahnsinnigen, irrsinnigen, unnützen Aufrüstung ist spielen Reitergeneräle kaum eine Rolle. Aber das ist auch so ein klassischer Nachsatz, den man oft an alten Vogelbüchern findet. Ich bin der Reitergeneral. Und in all diesen Merksätzen steckt ja genau die gleiche Struktur drin, nämlich dieses abfallende, schneller werdende, sich am Ende überschlagende und dann vielleicht noch mit einem kleinen Tick hinten. Genau das ist die Struktur dieses Gesanges und das wird immer wieder wiederholt mit leichten Abwandlungen und natürlich auch individuellen feinen Nuancen, die unterschiedlich sind, sonst würden die sich nicht voneinander unterscheiden, die Vögel. Und das müssen sie, um ihr genetisches Material anzupreisen. Das ist das Allerbeste, ist, sich mit dem zu verbinden und aus 50-50 100 zu machen, um für die Arterhaltung zu sorgen. Also 50% Genome von Männchen, 50% von Weibchen. Und das Weibchen ist immer involviert bei allen Eiern, die in diesem Nest liegen. Ich sag mal immer, ist wieder übertrieben, aber in den allermeisten Fällen. Nur mit den Männchen, das denken zwar die, die dann ihre Jungvögel füttern, aber die meisten Nester, ich würde jetzt mal so ganz steil, ohne wissenschaftliche Faktenbasis im Kopf zu haben, behaupten, dass es mehr Nester von Singvögeln gibt, in denen Eiern drin liegen, die von mehreren Männchen stammen, als umgekehrt. Als dass es Nester gibt, die nur ausschließlich von einem Männchen stammen. Da sie einfach weiß, dass Vielfalt für den Arterhalt sehr sinnvoll ist und einfach Vielfalt für mehr Resilienz sorgt als Eintönigkeit und Monokulturen. Gut, aber wir wollen ja eigentlich unseren Freunden guten Morgen sagen und deswegen mal zügig weiter. Und das ist das Tolle am Richtmikrofon. Ihr könnt das Knirschen des Reifes unter meinen Schuhsohlen hören. Ihr müsst halt dafür die gedämpfte Stimme hinnehmen, da ich von hinten ins Mikrofon reinspreche und nicht so schön direkt an meine Schallquelle. Aber das macht nichts, denn ihr sollt hören, wie die Landschaft klingt. Die, die schon länger dabei sind und mit mir gemeinsam auf die 100 zu rasen, auf die 100. Folge, kennen meine Stimme auch schon zur Genüge. Also ist okay, wenn die gedämpft ist und ihr die Schritte genießen könnt. Wir gehen jetzt mal hoch zu Hasens Rast, nachdem wir das Schwarzkehlchen am Zinkenweg verlassen haben. Schön frisch noch morgens. Und Hasens Rast haben wir in den letzten Jahren sehr verändert. Erstens ist der Platz, den wir auch in der Saison kurzgrasig halten, größer geworden. Dadurch auch zu einem beliebteren Schlafplatz für Leute, die hier bei uns sind. Dann hat er seit, ich glaube, jetzt ist das dritte Jahr, einen Mittelpunkt bekommen, der ihn markiert. Dieser Mittelpunkt heißt Xava, ein schöner Granit vom Schlangenweg vorne in der Nähe von unserem Hof, mühsam hergezogen, mit dem Trecker, schönen Schlupfgurt kaputt gemacht dabei. Aber er steht wirklich wie so ein kleiner Mini-Hinkelstein. Und letztes Jahr markieren noch 4 Stelen, die vorher vor unserem Wildnisplatz im Zinken standen, die 4 Himmelsrichtungen. Und die haben wir mühevoll ausgerichtet letzten Herbst nach analogen und digitalen Kompassen, haben festgestellt, Kompassen oder Kompi? Kompasen? Nee, ist was anderes. Ja, jedenfalls, ihr wisst, was ich meine. Diese himmelsrichtungsanzeigenden Geräte. Und die haben sich so widersprochen. Also nicht nur, dass die unterschiedlichen digitalen Kompasse unterschiedliche Richtungen angezeigt haben, sondern vor allem der größte Unterschied war zwischen analog und digital. Und als ich dann das noch mit dem Polarkreis, nachdem die Dinger aber schon eingebuddelt waren, abgeglichen habe, habe ich gesehen, oh Gott, ja, deswegen fühlt sich so komisch an, weil die völlig in der falschen Richtung ausgerichtet sind. Also nicht nur nach meinem Gefühl, sondern auch nach dem Polarstern. Und den finde ich am sinnvollsten, am verlässlichsten für den Norden, der Polarstern, hinten die hintere Verlängerung des großen Wagens. Finger rauf zeigen und runter auf den Boden, 90 Grad, da ist Norden. Und das passt jetzt viel, viel besser zu unserer Karte und zu allen anderen himmelsrichtungsweisenden Landschaftsmerkmalen. So. Und Xaver können wir jetzt mal lossagen. Schöne Amsel. Amsel im Background. Xaver mag die Amsel, glaube ich. So, hier ist Xaver. Schöner. Mit Flechten bewachsener Stein, immer schön gefleckt mit weißen kleinen Pünktchen, die sich verändern. Überbleibsel der kleinen Kotflecken meiner gefiederten Freunde. Weder Xaver noch ich nehmen ihnen das übel, denn Grauammer und ich würde sagen Favorit ist Grauammer, Favorit von, ich sitze hier sehr gerne, aber bestimmt auch andere Vögel. Grauammer sehe ich da am häufigsten, setze ich gerne oben drauf, schaut sich in der Landschaft um und trägt ihr Lied vor, das wir hinter uns hören. Wo war's? Nee, andere Richtung. Dieser Sound ist sehr weit weg, leicht zu hören, macht so. Jetzt war es noch weniger zu hören. Aber sie singt ziemlich konstant. Also wer die Grauammer jetzt nicht raushören könnte, kann sie ja mal nachhören. Entweder im Netz auf YouTube findet ihr garantiert Gesang, Grauammer, viele verschiedene Tonaufnahmen. Oder ihr habt andere Medien, die ihr nutzen könnt. Und dann könnt ihr mal überlegen, welche Gruppe dieser drei Gesangsstrukturen würdest du den Gesang der Grauammer reinpacken? Ist es ein wiederholender Gesang? Ist es ein rhythmischer Gesang? Das heißt, die Rhythmiker sind dann auch nicht wiederholend. Die Rhythmiker wechseln ihre Rhythmen, die wechseln ihre Strophenlänge, die haben auch verschiedene Rhythmen manchmal und verschiedene Tonlagen auch, aber wenige Töne, 1, 2 Töne vielleicht oder manchmal auch 3, wie der Zilpzalp. Düm, 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 düm. Aber der Rhythmus dominiert die Struktur des Gesanges. Das würde es für mich, für meine Ohren, zu einem Rhythmiker machen. Und Kategorie 3, die Melodiker. Also eine sich immer wieder verändernde, stark variierende Melodie. Oft auch mit Imitation, also mit Nachahmung anderer Geräusche, vor allem Vogelgeräusche, eingestreut. Wie zum Beispiel dieses helle, edelstahlartige, vom Klangvolumen Edelstahl klingende. Erinnert ein bisschen daran wie so eine hektische Amsel. Aber es ist heller, es ist lauter, es ist flötender, es ist glänzender. Und es kommt aus einer Hecke und nicht irgendwo von einer erhöhten Singwarte. Also kann es sich nur um die Mönchsgrasmücke handeln. Typische Vertreter der Melodiker. Und dann gibt es natürlich Vögel, das wird man schnell feststellen, die weder in die Gruppe der Rhythmiker passen, noch in die Gruppe der Melodiker und erst recht nicht in die Gruppe der Wiederholer. Und die ergeben dann eine Gruppe, für die haben wir noch keinen richtig schönen kreativen Namen gefunden. Wir sagen immer der Rest. Ich habe jetzt mal in diesem Jahr angefangen zu sagen, die anderen, also die Gruppe der anderen, weil sie nicht in diese drei Gruppen reinpassen. Klingt ein bisschen neutraler als der Rest, klingt so ein bisschen, manchmal ein bisschen abfällig irgendwie. Das ist der Rest, weil die Nachtigall, die ist nicht nur rhythmisch und die ist nicht nur melodisch und wiederholen tut sie auf gar keinen Fall mit ihren verschiedensten Motiven. Die ist sowohl als auch mit ihrem Schlagen, dat, ist sie sehr rhythmisch. Mit ihren Melodien, Blick, ist sie sehr melodisch und dann wechselt sie ständig ab, wiederholt kaum. Und ist deswegen eindeutig für meine Ohren in die Gruppe der anderen einzuordnen. Ebenfalls wie der Star der Vogelwelt mit seinem glänzenden Frack. Kein weißer Nadelstreifen, sondern ein weißer Punktanzug. Ein Punktstreif, schwarzer Anzug. Glänzend natürlich, ordentlich, Fusselbürste richtig rum angewendet. Weiße Punkte drauf. Offenes Jackett, flügelschlagend, oben und immer am rausknallen. Und zwar besteht sein Gesang hauptsächlich aus Imitationen von anderen Gesängen und auf verschiedensten Geräuschen, nicht nur Vogelgeräuschen. Und der, wie will man den denn in eine Gruppe einordnen? Also gehört der auf jeden Fall auch zu den anderen. Singdrossel. Ah, die hat bis zu 100 Motive, imitiert auch sehr viel. Hat mal rhythmische Motive, mal melodische. Wiederholt die einzelnen Motive dann. Die Singdrossel haben wir früher mal Wiederholer genannt. Würde ich jetzt nicht mehr tun. Wird diesen Namen einfach für diese Gesangsstruktur jetzt abändern und lieber sagen Singdrossel. Unser Vogel. Der verschiedensten Motive, vielleicht philosophisch angehaucht, vielleicht zartsäuselnd, auf jeden Fall vielfältig. Wo ist denn jetzt dieses Reh, von dem hier gesprochen? Also ich stehe jetzt vor dem Ameisenhügel, Hasensrast haben wir hinter uns gelassen, wir sind in der Hainsenke. Hainsenke heißt hier ganz einfach schlicht und ergreifend, weil es in der Senke liegt. Kein wirkliches Tal, es ist eher so eine kleine Einmuldung. Und in der Mitte steht eine Hainbuche. Und Hainbuchensenke war mir zu lang. Hainsenke. H-A-I, Hainsenke. Und die Hainbuche ist keine Buche. Es ist ein Birkengewächs. Sehr hartes, schönes, widerspenstiges Holz, wenn es um die Verarbeitung geht. Ja, mit ganz schönen, hübschen Früchten. Und es ist inzwischen wirklich ein mächtiges Bäumchen hier. Ein Baum, mächtiger Baum würde ich nicht sagen. Es ist ein schöner Baum und ein mächtiges Bäumchen, wenn man bedenkt, dass dieser Baum gepflanzt wurde von den Vorbesitzern dieses Platzes hier vor... Hey, wir sind 10 Jahre hier, vor 20 Jahren würde ich sagen. Ja, bestimmt 20 Jahre jetzt schon. Und der ist langsam wüchsig, dieser Baum. Sieht echt toll aus. Stabiles Gerät. Stabiles Gerät. Guten Morgen. Guten Morgen, Hainbuche. So. Also, guten Morgen, Xaver. Guten Morgen, Ameisenhügel. Auf den blicken wir jetzt schön, der sich wirklich jedes Jahr verändert sich sein Gesicht. Hier eine neue Narbe, hier ein neues Leberfleckchen unter dem Auge vielleicht, eine neue Haarfrisur. Durch die absterbenden Bäume, die so der Sonne zugewandt sind, durch die neu wachsenden Bäume, die der Sonne abgewandt sind, durch die immer deutlich sichtbare, wie nennt man das denn? Nennt man das Sukzession oder so? Wenn es von groß auf klein zur Wiese, wenn es so schöne Übergänge gibt durch die Büsche und Sträucher am Rand, das sind Liguster, Schlehe, Holunder und junge Bäumchen. Da stehen ein paar junge Ahörner. Ja, junge Buchen auch. Und weiter hinten drin stehen dann richtig fette, große, mächtige Eichen. Auch eine, die nur noch als Gerüst da steht. Den anderen geht es noch ganz gut. Fett mit Efeu bewachsen. Ein paar Kiefern. Die Fichten hat es alle dahin gerafft. Die stehen zwar noch teilweise, aber lebendig kann man das nicht mehr nennen. Und die Birken sind auch, zwei, drei Birken stehen noch in voller Pracht, aber die meisten Birken sind auch in den trockenen Jahren abgestorben, aber dafür gibt es viele neue Pappeln. Und wenn man reingeht, auch viele, viele andere Baumarten, wie kleine junge Buchen, Eberschen, Ahorne. Toll, der Ameisenhügel ist kein wirklicher Ameisenhügel. Wir haben den getauft, als wir ganz am Anfang dort oft geteamt haben oder im Camp uns getroffen haben, uns kurz zurückziehen wollten im Team und jedes Mal neue Ameisenarten entdeckt haben. Deswegen Ameisenhügel, wo so viele Ameisenarten wohnen. Und vielleicht hörst du auch schon an der Klangschaft, an der Klangkulisse um mich herum, dass es lauter wird, denn wir nähern uns dem Wald. Ja, ihr hört Goody und Rita im Hintergrund. Unsere zwei Vertreterinnen der Ringeltauben. Ja, des Ringeltauben-Clans, könnte man fast sagen. Es gibt eine ganze Menge Ringeltauben hier bei uns. Neben denen, wow, und die können einfach fliegen, muss man einfach mal so sagen. Tauben können richtig gut fliegen. Wo ich jetzt manchmal mit der Bewertung der Flugnote bei Eichelhäher und Elster mir nicht so sicher bin. Vor allem, wenn der Eichelhäher im Herbst den Kropf voll mit 8-9 Eicheln hat, sieht das sehr behäbig aus. Oder der Elster Tatsache mal ein Schwanz fehlt, der wirklich sehr lang ist und stabilisierend beim Flug der Elster und dann wenn der ausgerissen wird vom Fuchs oder durch Stress ausgestoßen, dann sieht das ganz, ganz ulkig aus. Also die Tauben sind echte Luftreiter, würde ich sagen. Wahnsinn, was die für Kunststücke können in der Luft und wie schnell die sein können. Die Ringeltaube, die ist kein Singvogel, das ist eine Taube. Genauso wie Hohltaube oder Türkentaube oder auch die Turteltaube, die noch nicht da ist, aber hoffentlich sich auch dieses Jahr hier hören lässt. Blicken ist ein bisschen schwierig bei ihr. Ganz schön schüchtern. Aber Ringeltaube, ich vermute, dass Männchen und Weibchen rufen. Weil bei Vögeln, die keine Singvögel sind, spricht man sozusagen nicht von Gesang, obwohl man das auch Gesang nennen könnte, weil es hat eine ähnliche Funktion. Und dann könnte ich es auch in die eine von diesen Gruppen reinpacken. Und wenn diese Ringeltaube immer höher, gut, zu, gut, ruhen, höher, gut, zu, gut, ruhen, gut zu, gut ruhen. Das war jetzt dreimal, aber das macht zum Beispiel 4, 5, 6 Mal. Und dann ganz am Ende kommt eine Sequenz. Gut zu, gut ruhen. Du. Ja, die macht so eine Serie von 4, 5, 6. Hör gut zu. Und beendet die Serie mit hör gut zu, du. Natürlich noch gut ruhen mit drin. 5 Silben. 1, 2, 3, 4, 5. Thank you. Immerhin. Moment. Na komm. Vorführeffekt wäre super. Na? Ich kann mal probieren. Oh. Das war jetzt eine Serie von 3 oder 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kann man auch schön nachmachen, sollte man nicht zu oft machen, weil wir sprechen einfach nicht taubisch, wir wissen nicht ganz genau, was wir damit sagen. Verunsichern die Vögel dadurch auch. Aber wenn man mal mit einer schwer zu begeisternden Kindergruppe unterwegs ist, kommt es meist ziemlich gut, wenn man sagt, pass mal auf, ich ruf mal Gudrun ran. Und plötzlich antworten von überall Ringeltauben. Kann in manchen Fällen das der Eisbrecher sein, der die kleinen Racker dazu bewegt, dir Aufmerksamkeit zu schenken. Türkentaube geht auch super. Da ist halt nur, hör zu, du, heller, klarer, kein Whisky am Vorabend und Zigarre im geschlossenen Raum, sondern schöne frische Luft, Bergluft und kaltes, klares Wasser. Hör zu, du. So, wir bewegen uns jetzt in die Streuobstwiese, sind hinter der Wasserstelle zu den drei Eichen, an denen unser Traunzauberbaum lebt. Eine wunderschöne, sich weit in die Landschaft streckende mit ihren Ästen, ganz nah am Boden, weit in die Landschaft gestreckt. Schöne Kugelkrone, große fette Eiche, die auf dem Cover von Reinhard Lacomis Traumzauberbaum prangt. Die hat er hier abgezeichnet, bin mir ziemlich sicher. Kann ich nicht belegen, aber bin mir sicher. Eine von den drei Eichen, unter denen unsere Wasserstelle und Dusche ist. Viel zu kalt zum Duschen jetzt. Oh, da ist es ja. Bin ich jetzt hoch zum Amphitheater. Das ist ein Platz, den ich jetzt seit ein paar Jahren mehr so, hat so Trockenrasen-ähnliche Strukturen. Sehr sonnenbeschienen und da wachsen ein paar tolle Pflanzen, wie zum Beispiel der Heidegünzel. Griechengünzel kennt vielleicht einige von euch. Heidegünzel ist wohl eine sehr seltene trockenliebende Art. Und genau da steht ein schöner Weißdorn und eine mittelalte Eiche. Und es gibt wie so ein Amphitheater, wo man einen wunderbaren Blick von so einem leichten kleinen Hügel runter ins Kirschtal hat und auf den Hotspot. Der Hotspot heißt nicht umsonst Hotspot, da geht's richtig ab. Das ist so ein richtig heiß begehrter Platz. Und auf dem Amphitheater steht unser Silberreh. Das Ostercamp ist gestern hier gerade zu Ende gegangen und da war viel die Rede von den Kindern, als sie bei der Abschlussrunde gestern ihre Highlights oder ihre Schätze, ihre magischen Momente geteilt haben, fiel auf der Name das Silberreh. Und das Reh haben wir vor 2, 3 Jahren so getauft. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt genau vor diesem Reh stehe, ungefähr jetzt wirklich ohne Übertreibung. Ich messe gleich nach. 20 Schritt würde ich sagen. Ich habe es nicht gesehen. Es stand genau vor mir, während ich hier rumlaber. Steht immer noch da. Hat eben ein bisschen sich gelöst, würde ich mal sagen. Steht hinten breit, dreht sich ab und zu mir um. Jetzt senkt wieder das Haupt und frisst weiter. Aber wenn ich das Reh mir so anschaue, sieht es vom Kopf her sehr kurz aus und noch sehr jugendlich. Ich würde fast sagen, Das ist ein Schmalreh. Allerdings spricht dagegen, dass der Bauch echt dick ist und runterhängt und die Seiten ganz schön ausgebeult und es auch ein bisschen behäbig läuft, denn bald ist Setzzeit oder vielleicht haben auch einige Rücken schon gesetzt, weiß gar nicht genau. Dreht sich immer wieder um, aber wenn, dann ist es ein junges Reh. Das heißt, die Schmalrehe setzen noch nicht. Die Schmalrehe waren im letzten Jahr Kitze vor dem 16. April. Mit dem Jagdjahr ändert sich dann die Altersklasse. Das heißt, das Reh, was im letzten Jahr geboren wurde, im Mai, war ein Kitz bis vor ein paar Tagen, ist jetzt durch den Geburtstag zum Schmalreh geworden und wird dann jetzt in diesem Jahr, im zweiten Lebensjahr, geschlechtsreif, kann sich also erst im Juli paaren. Da ist dann die Paarungszeit der Rehe und kann deswegen nicht trächtig sein. Das heißt, wenn das Reh hier trächtig ist, ist es kein Schmalreh, obwohl es vom Gesicht her noch sehr jung aussieht, dann ist es schon eine Ricke, ein erwachsenes Reh. Oh, ich hab's, oh Mann, ich depp. Genau vor mir liegt ein, na, das ist jetzt ein, mal gucken, ein Rehbett, ist so schön nierenförmig, hat so eine schöne runde Seite, das ist die Rückenseite, hat dann an der einen Seite so ein 90, fast 90 Grad abfallende, etwas geradere Kante, das ist dann da, wo der Po liegt. Und beim Kopf sieht es etwas diffuser aus und da, wo die Beine sind, am diffusesten, das heißt, da, wo der Körper offen ist, da waren, da sind natürlich dann die Beine, die bewegen sich natürlich hin und her, da legt es sich rein, von da steht es auf. Das ist ziemlich gut bei Rehbetten zu erkennen, wie Rehe gelegen haben, wenn es alles ganz deutlich und schickimicki ist und so. Und hier kann man das auch schön sehen, bei diesem Rehbett, das ich vor mir habe. Aber ich bin immer vorsichtig, ist es wirklich ein Bett oder ist es eine Plätzstelle? Eine Plätzstelle heißt, ich markiere meinen Platz, was jetzt nicht unbedingt eine Ricke machen würde. Laut Literatur machen die es gar nicht. Machen nur die Böcke, die ihr Territorium gegen andere Böcke verteidigen müssen. Weil zu sagen, dass nur die Böcke territorial sind, ist Quatsch, weil die Ricken sind auch territorial, haben ihr eigenes Revier, das sich dann überschneidet oder dass sie dann zeitweise, kurzzeitig mit den Böcken auch teilen in der Paarungszeit. Weiß nicht, ob das alles jetzt so korrekt so formuliert ist, aber ich glaube, ihr wisst, wo ich hin will. Und diese Böcke plätzen. Das heißt, sie kratzen den Boden auf und geben damit eine optische Markierung. Ich wohne hier. Neben der noch wichtigeren Markierung, der Duftmarkierung, die wir Menschen mit unserer Nase nicht riechen können, aber Rehe unter sich wissen da ziemlich genau, dass das eine individuelle Note von Bernd, dem Bock ist, oder Bert, der Bock, oder Bernhard, der Bock, oder Ben, der Bock, oder Bo, der Bock. Und diese Plätzstellen, die sehen einfach anders aus als Betten. Die sind einfach aufgekratzte Böden mit weit ausgeworfenem Material nach hinten. Du siehst oft so lange Linien da drin. Das sind die Schalen, die dann auch spreizt, mit denen die Erde bewegt wird. Und unter diesen Schalen sind Duftdrüsen. Und oft ist vor so einer Plätzstelle auch ein kleines Bäumchen, wo sie mit ihrer Stirnlocke, mit ihrer anderen Duftdrüse, die haben sehr, sehr viele, auch noch markieren. Also doppelt hält besser nach dem Motto. Aber nicht immer ist da ein kleines Bäumchen, deswegen muss man genau hingucken. Aber das hier sieht, umso mehr ich das beschreibe, wie eine Plätzstelle aussehen soll, überhaupt nicht so aus wie eine Plätzstelle. Es sieht aus wie ein Rehbett, in dem gerade unser Silberreh geschlafen hat. Keine 40 Meter von Tobis Schlafplatz entfernt, unser toller Praktikant im Augenblick. In der Mitte ist ein bisschen nass. Es hat, als es aufgestanden ist, nochmal genässt und ein Trittsiegel sehen wir drin. Ja, man sieht auch zwei, aber eins ist richtig deutlich in der Mitte und das ist der sogenannte Schlosstritt. So sagt der Weidmann und die Weidfrau. Das heißt, in der Jägersprache ist der Schlosstritt das Trittsiegel in der Mitte eines Rehbettes. Das entsteht beim Aufstehen und Rausgehen. Es ist das Bein, was sich dann abgestützt hat beim Aufrichten. Also Rehbett, Silberreh, ich Depp, Morgenrunde will ein Hallo sagen, hab's erstmal verscheucht. Aber es hatte keine Panik, keine Angst, keine Geschwindigkeit. Es hat sich gedacht, naja, es ist eh Zeit für eine weitere Äsungsphase, bevor ich mich wieder niederlege, um wieder zu keulen. Kurz auszuruhen und wieder weiter zu äsen. Und mich wieder niederzulegen und wieder zu keulen und wieder weiter zu äsen. Nebenbei noch ein bisschen Losung ablassen. Oh, hier ist ein kleiner schöner KW-Vor von mir. Sieht nach einem typischen KW-Vor aus. Klein, braun und vogelig. Ich glaube, es ist ein Zipzalf, aber ich weiß es nicht. Vielleicht auch ein Fittes. Ich habe Fittesse gehört neulich, die hier nicht direkt am Platz bisher gebrütet haben. Würde mich freuen, wenn mal welche brüten. Zwillingsart von Zipzalf. Aber in der Zugzeit natürlich hier auch kurz Halt machen und sich das ein oder andere Körnchen oder ich würde mal sagen, bei Fittes ist es eher ein Spinnchen oder ein Käferchen, vielleicht auch ein Würmchen holen und dann weiterfliegen in die nahegelegenen Brutgebiete. Sehr schönes Rehbett von Silberi. Und jetzt messen wir mal aus, wie weit es wirklich weg war. Also ich sag mal, Tobis Schlafplatz, der jetzt da noch schläft, darf ich so laut reden, ist doppelt so weit weg, wie das Silberi eben von mir stand. Und ich mache jetzt mal Schritte. Moment. Ihr könnt mitzählen. Das war der erste. Ein Ausfallschritt eben. Ich bin jetzt bei 13. 14. Ich würde sagen, bei 14 Schritten habe ich es entdeckt. Dies ist dann von mir weg. Also beim Reh wären es dann 28 Schritte stand's. Jetzt habe ich es auch wieder gesehen. Es ist hier hinter einer Kuppe verschwunden. Und da ich jetzt so sehr stampig unterwegs war, hat es jetzt doch so kleine ein paar Vierergruppen im Galopp hingelegt, würde ich sagen. Gedumm, 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 gedumm. Und hängt jetzt im Kirchstall ab. Ich sehe es nicht ganz, aber ich bin gleich auf der Empore mit dem schönen Ausblick. Und ich habe so kalte Hände. Also, wie gesagt, 13 Schritte. 13 Schritte waren das. Das ist 13 Meter, waren sogar unter 20 Meter. Ich habe untertrieben, das kommt denn vor. Rechnen wir noch zwei drauf. 15 Meter. 15 Meter. Hier ist noch ein Schlafplatz. Es scheint hier öfter zu pennen. Hier ist alles voll mit Tritzigeln im Gras. Überall so gestochene Löcher. Schade, dass kein Substrat da ist, weil dann würde man Herzchen sehen. Und so ein bisschen Liebe am Morgen ist doch einfach toll. Hier ist noch ein Bett. Da sieht man sehr, sehr schön Rückenlinie. Und Po. Und Beine. Und wenn ich mir das so angucke, dann liegt der Rücken zum Hang hin, also gut von da, wo es eh Deckung und Schutz hat. Die Beine liegen vor so einer sehr flachen Brombeerhecke und dann ins Fluchtweg ist nach Richtung Kopf und Richtung Po ist alles offen. Das Reh kann sich richtig schön rundum blickend absichern, dass hier nichts kommt. Denn auch wenn das Reh schläft, die Ohren bleiben immer wach. Also ein toller, toller Platz. Aber es ist nur eins. Silberreh, was ist los? Ja, und dieses Silberreh ist deswegen getauft als Silberreh von, ich sag mal, Anfang April bis Mitte Mai ungefähr, da es sich jetzt gerade volle Pulle im Haarwechsel befindet. Und dieses silbrig-graue Winterfell verliert, super struppig aussieht gerade, um dann ins wunderschöne Rehbraun zu wechseln, was von der Sonne angeschienen so richtig golden glänzt. Und da es jetzt diesen struppigen Look hat, der von der Sonne beschienen wirklich silbrig aussieht, vor allem in dem Jahr, wo es das Namen, den Namen bekommen hat, vor zwei Jahren. Das sah richtig, richtig krass, fast weiß aus. Das sah absolut genial aus. Heißt es Silberi? Und der Name wird jetzt übernommen im Musterkirchen wieder. Ich hätte es jetzt eher Struppi genannt. wie das gerade eben aussah. Aber Silvari läuft, beschreibt schön unser Platzreh in dieser Jahreszeit. Und ob es das gleiche ist, sei dahingestellt. Es ist möglich, aber es ist auch sehr gut möglich, dass das ein anderes Individuum ist. So, jetzt sind wir gleich auf der Empore. Wo ist es denn hin? Vorher war ich so schön langsam unterwegs, da ist es nämlich nicht weggefetzt, deswegen hat es Zeit zum Aufstehen. Ich vermute, dass das Silvari in den Hotspot abgezogen ist, weil Hotspot ist einfach ein heißer Platz. Nicht von der Temperatur her, sondern vom Schutz- und Äsungsangebot. Fluchtwege sind vorhanden. Schöner Vogelgesang um die Rehohren rum den ganzen Tag. Super, super Platz. So, wir hören die Glöckchen läuten. Oder? Nee. Das ist die Straße gewesen. Um 6.19 Uhr läuten keine Glocken hier. Bei mir läuten vielleicht die Glocken. Mal gucken. Ja. So, also ich liebe diesen Platz. Man guckt da nämlich so eigentlich so runter Richtung Zinken und Richtung Feld. Sieht davon aber wenig, da vor diese schönen drei Eichen stehen. Taunzauberbaum und Geschwister. Hotspot, eine riesengroße grüne Front inzwischen mit noch ein paar weißen Flecken der spätblühenden Kirschen. Da gibt es so sehr verschiedene Kirscharten hier und einige blühen einfach super spät. Was blüht denn da noch? Apfel ist durch. Einige Apfelbäume blühen noch, aber nicht genau vor mir. Eine Birne blüht da. Auch nicht mehr. Nee, Birnen sind auch schon durch. Naja, jedenfalls geht es da so ein paar Meterchen runter. Nach vor mir und nach rechts zieht sich dann ins Kirschtal rein. Es sieht einfach schön aus. Ich mag es ja auch runter zu gucken irgendwie. Von oben runter zu gucken. Fühlt sich einfach nach Überblick und dementsprechend auch Durchblick an, was natürlich immer irreführend ist und ein Trugschluss, aber das Gefühl ist gut. So, wir lauschen nochmal in den Hotspot rein. Ich drehe das Mikrofon in die Welt des Klanges. Auf jeden Fall schön hören, warum die Amsel in die Gruppe der Melodica gehört. Ein bisschen sanft. Also jede Strophe ist anders. Von der Länge her, von der Tonabfolge und im Hintergrund überall dieser Amselklangteppich, wahrscheinlich dritte Welle oder so. Die große, dichte, schwarze Decke ist schon vorbei. Dann haben wir natürlich Buchfinken drin mit ihrem wiederholenden Gesang. Ja. so tief und finkig halt irgendwie von der Tonlage her. Buchfinkig. Ja. Komm. Ah, sehr wild. Moment. Sie singen noch, aber es ist ein bisschen weit weg jetzt, aber ihr habt sowieso jetzt die Aufgabe, nach dem Fertighören dieser Folge einmal kurz YouTube oder irgendein anderes Medium aufzumachen, irgendwo beim nächsten WLAN-Zugang oder wenn du noch Datenvolumen hast, genug heißt 3 MB oder so, es reicht, um sich einmal den Song von Buchfinger zu hören, am besten zweimal, am allerbesten dreimal. Und das dann 10-mal. Also 3-mal 10 den Buchfinkgesang, damit er sich wirklich einprägt. Ach, das ist ja okay. Das sind jetzt aber keine 15 Schritte, das sind jetzt vielleicht 50 oder so. Vielleicht 40 Meter Luftlinie, das geht ein bisschen runter. Es ist da ganz entspannt gewesen. Hört mich, guckt ab und zu mal rüber. Also Buchfink war eben zu hören, Amsel war schön zu hören, natürlich die Grasmücken und auch noch die dritte Gruppe war da, also Wiederholer mit Buchfink als Vertreter, die Amsel für die Gruppe der Melodica und ab und zu mein Lieblingsvogel. Da ist es, ganz fein. Hören wir mal. Erstmal eher noch rufend. Da, aber es ist wirklich schwer rauszuhören jetzt bei den vielen Gesängen. Ich mache mal einen extra Blaumeisen-Podcast, weil das ist wirklich ein absoluter Oberknaller, dieser Vogel. Jedenfalls war die Blaumeise auch noch drin als Vertreterin der Rhythmiker. Damit haben wir diese drei Gruppen. Und alle Vögel, die du nicht erkannt hast, packst du dann ganz automatisch erstmal in die Gruppe der anderen. Damit macht man nichts verkehrt. Dann haben wir alles so schön einsortiert, das Gehirn beruhigt sich, verlangt nicht gleich nach dem nächsten Snickers oder anderer Zucker- oder Fettressource, um weiterarbeiten zu wollen. Nein, es entspannt sich und sagt, ach super, ja, Amsel kenne ich, Buchfink kenne ich und irgendeine Meise habe ich erkannt. Wunderbar, die Welt ist in Ordnung. Und dann kann man die besonderen Gäste wieder begrüßen, wenn man sich nicht so vom Silberreh ablenken lässt. Man sieht wirklich jung aus, muss ich sagen. Also wirklich schön sieht man am Spiegel hinten, der Popo, der im Winter ja noch gut zu sehen ist, weiß ist. Im Sommer sieht man den eigentlich nicht so wirklich. Sieht man schön die sogenannte Schürze. Das ist ein ganz kurzes kleines Schwänzchen, was nur die weiblichen Rehe haben. Und das ergibt dann mit dem gesamten Spiegel, also Spiegel ist dieser weiße Fleck hinten am Po, eine Herzform. Und beim Bock, wenn der im Winterkleid ist, im Winterfell ist, hat der, Kleid sagt man eher bei Vögeln, hat der kein, frisst du meine kleinen Eichen an, da sag mal, hat nämlich keine Schürze, der hat nicht so einen kleinen Stummelschwänzchen und daher wirkt sein Spiegel, sieht sein Spiegel eher aus wie so eine Kidneybohne. Und Silberreh ist eindeutig ein Weibchen, denn das ist ein Herzchen. Es sieht doch silbern aus vom Weiten, ganz schön silbrig. Ich mache mal ein kleines Foto, vielleicht stelle ich es mit in die Shownotes wahrscheinlich rein. Die Shownotes da unten rein. Es ist ein Silberstreifenreh. Irre. So. Ja, und wenn man dann nicht so abgelenkt ist von diesen Rehen und diesen tollen Bäumen und diesem tollen Licht, dann kann man noch die Special Guests begrüßen und ihr habt ihn hundertprozentig schon gehört, weil in meinem Buch taucht er auf in dem Kapitel Die Heimlichen und zu denen gehören Pirol, also in dem Buch habe ich drei Beispiele gewählt, Pirol, Kuckuck und Nachtigall. Vögel, die alle kennen oder deren Namen alle schon mal gehört haben auf jeden Fall und viele auch die Gesänge, bei Kuckuck auf jeden Fall, der ruft ja so wie er heißt. Nachtigall, wenn nachts nur ein Vogel richtig durchdreht, ist es wahrscheinlich ein Nachtigall, super abwechslungsreich. Ja, und Pyrol, der singt halt so auch so, wie er heißt. Pyrol. Meine Frau hat gestern den ersten hier gehört. Ist gerade zurück, ich habe noch keinen gehört. Nur den frühen. Das ist die Imitation des Stares. Nehmen wir dann den frühen Pyrol. Allerdings ist der Pyrol und der Kuckuck und die Nachtigall gar nicht so leicht zu spotten. Deswegen die heimlichen. Ich muss ja kurz noch Fotosession machen hier vom Silveri und dann habt ihr Kuckuck also gehört. Und Kuckuck ist noch nicht allzu lange hier. Wann habe ich Kuckuck zum ersten Mal gehört? Das war, als die, da waren hier die Reporter. Das, heute ist Sonntag, Donnerstag. Donnerstag war das. Donnerstag habe ich hier den ersten Kuckuck gehört. Und den Samstag davor meinen ersten in diesem Jahr. Aber ein bisschen weiter nördlich von hier. Und wer aufmerksam hingehört hat, hinter mein Gelaber und mein Platz wahrscheinlich. Wahrscheinlich braucht man Vorkenntnisse des Platzes oder du hast dich mit der Vogelart schon mal beschäftigt. Also die aufmerksam Zuhörenden unter euch, die sich nicht haben ablenken lassen von meinen Worten, haben ihn auch schon gehört. Und ihr wisst, wir lieben Wendehälse. Wir lieben einfach Wendehälse, weil das ganz besondere Vögel sind. Ich habe neulich mal nachgeschaut, Folge 15 von der Podcast-Reihe des Vologens ist ausschließlich the one and only gewidmet, der Wendehals. Und ja, ich warte immer sehr angespannt und voller Vorfreude auf die ersten Wendehälse, die kommen, die ziehen dann meist durch. Dann kommen die zweiten, dann geht das Spektakel los, der Streit ums beste Revier. Und die Reviere der Wendehälse sind groß. Und man hat eben, glaube ich, auch zwei Individuen gehört. Eine höhere Tonlage, andere Wendehals tiefere Tonlage. Und laut Literatur ist die höhere Tonlage dem Männchen zuzuordnen, trägt weiter. Wenn der Schall aufgebrochen wird, trägt die höhere Frequenz etwas weiter. Die tiefere in einer freier, offener Landschaft. Beim U, ja, bis zu 5 Kilometern. Das U, das zweite U. Rohrdommel auch richtig weit. Das sind tiefe, langsam sich durch die Landschaft kriechende Frequenzen. Und so ein hoher, schneller Ton, auch wie beim Kuckuck. Kuckuck. Erste Ton trägt weiter. Und beim Wendehals ist der hohe Ton dem Männchen zuzuschreiben und der tiefere dem Weibchen, denn beide antworten. Also es ist dann kein Kontergesang, sondern eher so ein Duettgesang. Sie testet, hat das wirklich drauf? Und dann fliegt sie ein Stück weg und er fliegt hinterher. Und so haben sie so einen gewissen Rufabstand und dann kommt natürlich noch ein zweites Männchen dazu und dann hast du plötzlich drei Wendehälse am Singen und dann wird gebalzt und gebalzt und gebalzt und gebalzt. Ja, das wird echt spektakulär. Also fantastisches, akustisches, nicht Schauspiel, wie sagt man dann, Klangspiel. Drama, fast. Kategorie Drama, Tragödie manchmal. Je nachdem, was ist in Perspektive. Weil einer muss dann abziehen und wir hatten ein Jahr, wo ich die definitiv zwei Brutpaare hatte. Im letzten Jahr habe ich nur ein Brutpaar so ganz sicher mitbekommen und sogar auch das Nest gefunden. Also nicht gefunden, sondern bemerkt, wo die halt immer wieder hingeflogen sind und da saßen sie auch und da war tatsächlich ein Loch. Da haben sie drin gebrütet. Ich glaube nicht, dass die gleiche Höhle nochmal nehmen. Die hacken keine eigene Höhle. Oder zumindest nicht ins total frische Holz, auf gar keinen Fall. Eher so, wenn dann morsche Dinger oder schon vorhandene Buntspechthöhlen oder andere Astlöcher. Weil sein Schnabel einfach nicht dafür gemacht ist. Als Ameisenfresser hat er keinen Stechbeitel vorne im Gesicht, sondern eher einen Zungenträger mit einer langen, dünnen, klebrigen Zunge, die weit, weit ins Erdreich reingeht. Einer unserer drei Erdspechte. Neben Grünspecht oder Harlekin, wie er auch genannt wird, und Grauspecht, der sich ja im letzten Jahr hier gezeigt hat. So, jetzt mache ich nochmal ein ganz kurz kleines Filmchen hier von diesem kleinen wunderschönen Silvaree. Und dann mache ich aus, weil Multitasking ist jetzt nicht so meine Hauptstärke. Da sieht man es schön, ja. Ah, das dreht sich gar nicht zu mir jetzt. Ja, das hebt es, er hebt das Haupt und hört nach hinten. Auch witzig. Dreht sich noch nicht mehr um, weil Sicht ist nicht so wichtig. Akustik und Geruch macht alles. Boah, schöner Kern besser über mir eben. Die auch vorhin zu hören waren. Kurz vor dem Kuckuck. Bei denen es echt schwer ist, bei diesen Kernbeißern, unseren größten Finken, vom Gesang zu sprechen, weil der Gesang besteht aus seinen Rufen, die sind tick, 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 tick. Und dann wird dann noch ein tick, 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 tick. Ein kleiner Pfiff nach hinten rangesetzt und das ist dann wieder Gesang. Super. Jahrelang nicht als Gesang ernst genommen, aber ist so. So, also, ihr müsstet dieses Bild, stellt es euch einfach innerlich vor. Also, ich stehe auf diesem wunderbaren Amphitheaterplatz neben einem schon verblühten Weißdorn unter einer voll in der Blüte stehenden mittelalten Eiche. Schöne Brombeerheckenkunstwerke um mich herum, die ich ja seit 2 Jahren jetzt so nicht versuche im Zaum zu halten, sondern ihnen eine Form zu geben. Also sozusagen hier gehe in die Höhe oder hier gehe in diese Richtung und nicht in die, weil sonst die ganze Streuobstwiese nur noch Brombeerhecke wäre. Und ich habe sehr viele von denen und ich mag die und ich finde die super wichtig als Brutplatz und für Brombeeren überhaupt. Deswegen, aber überall geht nicht, weil dann kann man nirgendwo mehr laufen und stehen. Und zwischen diesen wunderschönen zukünftigen Brutplätzen dann die verblühende Streuobstwiese, da steht dieses Reh und frisst und frisst. Oh, Kraniche. Hätte ich gestern schon gehört, irgendwo stehen die. Ich glaube da hinten. Dieses. Weit weg. Schön. Und jetzt gucke ich mal. Oh Gott, wir sind ja schon über 1 Stunde. Was tue ich euch an? Weil das ganze Ding geht raus hier. Ungeschnitten. Nichts wird da rausgekürzt und irgendwie spannender gemacht und so. Und wegen der kurzen Aufmerksamkeitsspanne. Das ganze Ding bleibt so lang. Aber viel länger will ich euch nicht auf die Folter spannen oder sag mal eure Geduld überstrapazieren. Das Bild, da du ja immer noch wahrscheinlich deine Augen zu hast und jetzt Eiche, Weißdorn, Apfel, kirschblühende Bäume, Birne schon nach der Blüte, verschiedenste Grüntöne, silbernes Reh, was äsend immer wieder mal zu mir rüberschauen, was macht der Freak da? Sich entspannt, rüberfliegende Vögel, Klänge im Hintergrund und jetzt kommt's. Dann ein wunderschönes, goldenes, leuchtendes Sonnenlicht von der guten, guten Sonne, die so verlässlich und treu wie jeden Tag aufgegangen ist, endlich über den Hügel herüber. Die Silhouetten der alten Kirschruinen, die den Wendehälsen und anderen Vögeln, vor allem den Meisen, noch Brutplätze bieten und schöne Sitzwarten für alle möglichen Gefiederten. Dahinter gleißt sie durch und bescheint den Hotspot. Wirft alles in ein goldenes Morgenlicht, das ihr euch jetzt in all euren schönsten Farben und kreativsten Fantasievorstellungen vorstellen dürft, um vielleicht auch gut in den Resttag zu starten, in den Morgen zu starten oder in die Nacht. Wann auch immer du diese Folge dir zu Gemüte ziehst. Und hoffentlich darfst du dich freuen, dass du es schön warm hast und nicht wie ich erfrorene Zehen, eiskalte Fingerkuppen und einen hungrigen Magen, wie man eben hören konnte. Kann man das hören? Kann ich nochmal knurren? Moment. Aber aufhören werde ich es nicht. Es gibt einen Teil 2 und wer Lust hat, noch mehr gehörte Landschaft zu erleben, kann sich den Teil 2 reinziehen. An alle anderen, das wäre dann, warte mal, jetzt haben wir 95 Folge, 96, 97, das hier ist jetzt die Folge 97, das wäre dann Folge 98. Alle anderen, die jetzt genug hatten von dieser Klangbildreise, überspringen einfach die Folge 98 und dürfen sich dann auf das Thema der Folge 99 freuen, denn 99 und 100 sollte man definitiv nicht verpassen, weil 100 ist Jubiläum und 99 ist kurz davor. Also da muss irgendwas Besonderes passieren. Ich will jetzt die Latte nicht zu hoch setzen, aber ich denk schon drüber nach. Oh, der Inhalt kommt im Teil 2, während das Silberrie sich langsam und ruhig im Hotspot vergnügt. Vielen Dank fürs Zuhören. Und oh, das glaube ich, waren wir auf dem Gold im Gemüt und Silber auf der Zunge. Oder wie heißt's? Nein, das wird nicht besser jetzt. Ich verabschiede mich, euer Phologe Paul vom Amphitheater.
Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Phologe Paul.